Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heiner und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. In unserer letzten Episode hatten wir ja ein wenig über den Hintergrund einer Hörernachfrage geplaudert. Herr Weiser stellte die Frage in den Raum, ob Maslows Bedürfnistheorien heute nicht aktueller seien als je zuvor. Und Herr Weiser bezog seine Frage dabei speziell auf das Feld der Unternehmenskultur. Also auf das Verhältnis von Unternehmen zu Mitarbeitern, aber auch zu Kunden. In diesem Zusammenhang war es natürlich wichtig, Maslows 6 Stufen unserer Bedürfnisse in der letzten Episode zumindest kurz zu umreißen. Das waren ja nach Abraham Maslow zunächst mal unsere körperlichen Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen und so weiter, dann Sicherheit, zum Beispiel im Sinne körperlicher Unversehrtheit. Als drittes das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu anderen, gefolgt von Individualität im Sinne von Geltung und Wertschätzung und letztlich Selbstverwirklichung und Transzendenz. Selbstverwirklichung im Sinne eines Auslebens unserer Träume, Wünsche und Hoffnungen und Transzendenz als das Streben nach höheren Werten und Idealen, auch nach Spiritualität oder Religion. Tja, und für diese Episode hatte ich Herrn Weiser nun versprochen, mal ein wenig darüber nachzudenken, wo das Potenzial dieser Überlegungen von Abraham Maslow mit Bezug zum Feld der Unternehmenskultur für uns heute noch liegt. Denn Maslows Theorien sind ja nun immerhin schon rund 70 Jahre alt. Und sie sind dementsprechend oft kritisiert und auch immer wieder modifiziert worden. Und ihnen stehen inzwischen natürlich auch andere, aktuellere Modelle der Motivation gegenüber. Aber Herr Weiser bezog sich eben auf Maslow. Also schauen wir mal. Lasst uns mal sehen, was passiert, wenn wir diese Ansätze auf Mitarbeiter von Unternehmen anwenden oder auch auf Kunden. Wenn es um einen Mitarbeiter geht, der kreativ und engagiert sein soll und sich auch mit seiner Firma identifizieren soll, ja, dann wird er wohl mehr davon bieten können, je höher er sich auf diesen Stufen nach Maslow befindet. Denn hat so ein Mitarbeiter bereits Probleme mit der Befriedigung der grundlegenden körperlichen Bedürfnisse, also der Stufe 1, dann kann man von ihm wohl nicht viel anderes erwarten, als sich eben um sein pures körperliches Überleben Gedanken zu machen. Ein Kopf für kreative Innovationen und Firmenideale hat er dann wohl einfach weniger frei. Was hieße das für einen Arbeitgeber konkret? Naja, eine ausreichende Bezahlung, um sich angemessen versorgen zu können, sollte da schon mal selbstverständlich sein. Aber auch die Gestaltung der Arbeitszeit sollte zum Beispiel das normale, gesunde Schlafbedürfnis eines Mitarbeiters nicht beeinträchtigen. Wem es also auf Stufe 1 eigentlich nur ums nackte Überleben geht, ist sicher nicht die Art von Mitarbeiter, die ein Unternehmen nachhaltig nach vorne bringt. Denken wir über Stufe 2 nach, Sicherheitsbedürfnisse. Klar, wenn jemand um seinen Arbeitsplatz fürchtet, wird er sich schon ins Zeug legen. Aber einen loyalen und aus sich heraus, also intrinsisch motivierten und engagierten Mitarbeiter, hat man damit eben auch nicht, sondern einen verunsicherten. Was können also gerade heutzutage Instrumente sein, mit denen Mitarbeiter motiviert werden können? Na, die Sicherheitsbedürfnisse lassen sich zum Beispiel durch längerfristig gestaltete Mitarbeiterverträge befriedigen. Befristete Zeitverträge tragen natürlich nicht unbedingt dazu bei, das Sicherheitsbedürfnis eines Menschen ruhig zu stellen. Aber auch ein Kündigungsschutz oder die Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung helfen hier. Sicherheitsbedürfnisse. Okay, nächster Schritt. Schauen wir auf den sozialen Kontext, also den Wunsch nach Zugehörigkeit auf der 3. Stufe von Maslows Modell. Da wird's nun noch interessanter. Es ist für jedes Unternehmen ein offensichtlicher Vorteil, wenn Mitarbeiter sich mit der Firma identifizieren, wenn sie sich als Teil des Teams empfinden. Und dafür sorgt natürlich ein entsprechendes Betriebsklima und auch eine Kommunikationsstruktur, die diesem Mitarbeiter das Gefühl der Zugehörigkeit aktiv vermittelt. Durch Anerkennung und Wertschätzung der Leistung im Gesamtgefüge des Unternehmens. Und das befriedigt dann nicht nur das soziale Grundbedürfnis auf dieser dritten Ebene, sondern sorgt eben auch für zunehmendes Engagement. Jetzt denken wir nochmal an die vierte Stufe, die Individualität. Und zwar wieder im Sinne von Anerkennung, Geltung und Wertschätzung, aber jetzt weniger die Anerkennung als wichtiges Rädchen im Gesamtgetriebe, sondern die Anerkennung der ganz persönlichen Eigenschaften und Stärken, die jemand mitbringt. Wenn wir einen grundlegend versorgten, sozial abgesicherten und ins Team eingebundenen Mitarbeiter haben, der jetzt auch noch seine Individualität in dieses Team einbringen kann und dafür auch noch wertgeschätzt wird, na, dann hat man doch mit Sicherheit jemanden an Bord, der auch nicht auf die Stechuhr schaut, wenn Arbeit ansteht. Neben der Bezahlung, die auch wirklich ein angemessenes Zeichen der Wertschätzung sein kann oder möglicherweise Prämien als Anerkennung für besondere Leistungen, neben all dem helfen hier natürlich auch Perspektiven im Sinne von beispielsweise Aufstiegschancen. Aber selbst ein einfaches, offenes und öffentliches Danke oder Lob können genug sein, damit Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen. In eigentlich allen Lebensbereichen ist negative Kritik nach wie vor heute häufiger. Aber die ist im Vergleich zum Lob auch eindeutig weniger motivierend. Die fünfte Stufe war die Selbstverwirklichung. Das ist natürlich nun für jeden Menschen ein Traum. Wenn jemand durch seinen Beruf nicht nur Geld verdient, wenn auch unter guten Bedingungen, sondern sich dabei auch noch selbst verwirklichen kann. Wenn man das Gefühl hat, auch innovativ und gestaltend tätig sein zu können. Okay, in großem Maße ist das wohl erst ab einem bestimmten Management-Level zu erreichen, aber auch auf weniger verantwortungsvollen Ebenen lässt sich doch wohl ohne Zweifel Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, dass sie eine gewisse Eigenverantwortung tragen. Und dazu genügt bereits, konstruktive Vorschläge und Ideen zu erfragen und sie dann auch ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Wenn Mitarbeiter also das Gefühl haben, sich in dem, was sie tun, tatsächlich selbst verwirklichen zu können, ja, dann geht ja kaum mehr. Manchmal vielleicht auf der letzten von Maslows Ebenen, der Transzendenz. Da sagte ich ja eingangs, es ginge zum Beispiel um Spiritualität, aber auch Religion oder um übergeordnete Ziele. Das haben im beruflichen Kontext Menschen, deren Identifikation mit ihrem Job oder ihrer Firma oder ihrem Produkt so weit geht, dass sie ein echtes Missionierungsbedürfnis haben. Und das kommt durchaus vor. Beispielsweise ist die Identifikation von Mitarbeitern sehr innovativer Firmen im Start-up-Bereich oftmals auf dieser Ebene angesiedelt. Zumindest so lange, wie sie erfolgreich genug sind, um auch finanziell gesehen die unteren Ebenen befriedigen zu können. Wenn man sich das alles durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man schon, dass hierin einige hilfreiche Ansätze zum Thema Mitarbeitermotivation stecken. Wenn man sich anschaut, wo ein Mitarbeiter steht, beziehungsweise was die Ebene ist, an der er momentan hängt, tja, dann könnte man auch auf eine Idee kommen, wie man ihn unterstützen könnte, um ihn weiter und mehr zu motivieren, um eine Entwicklung zu ermöglichen. Denn wie gesagt, das Bedürfnis auf einer vorhergehenden Ebene muss zunächst einmal zumindest in Ansätzen befriedigt sein, bevor das Nachfolgende zum Antrieb werden kann. So Maslows Theorie. Ich darf mich also nicht wundern, wenn ein Mitarbeiter nicht in der Identifikation mit der Firma, mit einem Produkt oder einer Dienstleistung aufgeht, solange er kaum seinen Lebensunterhalt decken kann. Oder solange er um seinen Arbeitsplatz fürchtet, im Team nicht eingebunden ist, wenn es so etwas wie ein Wir-Gefühl überhaupt gibt. Oder wenn ihm eine entsprechende Wertschätzung vorenthalten wird, nicht wahr? Maslows Bedürfniskonzept bestätigt damit aus sozialpsychologischer Sicht, was viele sicher intuitiv bestätigen können. Jedes Unternehmen profitiert von motivierten Mitarbeitern. Wenn diese Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren, wenn sie sich abgesichert und eingebunden fühlen, wenn sie das Gefühl haben, wertgeschätzt zu sein und in einem gewissen Rahmen auch mitgestalten können, ja, dann werden sie sich auch mit Leidenschaft einbringen. Und dass durch zufriedene und motivierte Mitarbeiter auch der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens zunimmt, das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. Auch wenn es, wie erwähnt, heute andere multiperspektivische Motivationsmodelle gibt, kann der gute alte Maslow durchaus auch heute noch seine Anwendung finden. Schauen wir uns seine Bedürfniskategorien doch mal mit Blick auf Kunden an, denen wir beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten wollen. Auch hier ist es wohl offensichtlich, dass uns das besser gelingt und wir erfolgreicher sind, wenn wir eine Ahnung von den Bedürfnissen dieses Kunden haben. Denn das Produkt oder die Dienstleistung soll ja den Kundenbedürfnissen entsprechen. Sicher, es gibt auch Verkäufer, die einem Kunden auch etwas anderes andrehen, etwas, das nicht seinen Bedürfnissen entspricht, und ein kurzfristiger Erfolg wäre das vielleicht auch, aber Kundenbindung erzielen wir damit ganz sicher nicht. Also, was will der Kunde eigentlich? Welche Kaufmotive hat er und was können wir davon wirklich befriedigen? Einen Kunden, der mit seinem Sicherheitsbedürfnis auf Stufe 2 kämpft, den interessiert mein Verkaufsargument, dass er sich mit unserem Produkt richtig ausleben und selbst verwirklichen kann, wohl eher wenig. Der hat eben andere Probleme. Das heißt, wir können uns mit Maslows System schon mal Gedanken darüber machen, welches Bedürfnis auf welcher Ebene unser Produkt oder unsere Dienstleistung eigentlich befriedigt. Und auf dieser Grundlage können wir uns dann überlegen, welche Verkaufsargumente demzufolge für einen Kunden interessant wären. Und das ist dann eine Frage des Marketings. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Handy. Stufe 1, körperliche Bedürfnisse. Naja, kein Handy zu haben ist ja einerseits nicht wie verhungern. Andererseits hat der Bundesgerichtshof 2013 bestätigt, dass ein Internetzugang inzwischen zur Lebensgrundlage gehört. Also wie auch immer, für einen Kunden, der seinen Antrieb auf dieser ersten Ebene findet, muss das Gerät, das er sucht, auch nicht mehr als diese Grundversorgung decken. Etwas anders wird es schon, wenn sich der Kunde auf Stufe 2 um Sicherheitsbedürfnisse Gedanken machen kann. Dann wäre es nämlich durchaus ein Argument, wenn das Gerät zum Beispiel sturzunempfindlich ist oder wasserdicht oder wenn es eine lange Akkulaufzeit hat oder eine Schnellwahlfunktion für Notfälle. Wie sieht es auf Stufe 3 aus, bei sozialen Bedürfnissen? Einerseits ist ein Handy als Kommunikationsgerät ja geradezu ein Sinnbild sozialer Vernetzung. Aber wenn man zu bestimmten Gruppen gehören möchte, dann muss man auch schon die richtigen Accessoires mit den richtigen Funktionen besitzen. Und da macht in bestimmten sozialen Gruppen das Handy auch keine Ausnahme, im Gegenteil. Da ist das richtige Handy ein Symbol, das mich zu einer Gruppe dazugehören lässt oder eben nicht. Sowohl mit dem neuesten iPhone gibt man in dieser Beziehung ein Statement ab, wie auch mit einem ethisch korrekten Fairphone. Stufe 4 waren die Individualbedürfnisse, Anerkennung und Wertschätzung, wieder innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Haben wir es mit einem Kunden auf dieser Ebene zu tun, der dementsprechend die vorherigen drei Stufen gesichert hat, dann wird es langsam zum relevanten Aspekt, mit welchem Handy er sich die größte Anerkennung in seiner Gruppe sichert. Funktionalität und Ähnliches sind dann eher zweitrangig. Das Handy ist dann also ein Statussymbol. Und der Verkäufer wäre gut beraten zu erkennen, was der Käufer damit eigentlich für ein Statement abgeben möchte. Denn nur dann kann er ihm ja auch das richtige Angebot machen. Wenn das gesetzt ist, dann kann sich der Kunde auf Stufe 5 endlich selbst verwirklichen und seinem Wunsch nach persönlicher Entfaltung Ausdruck verleihen. Persönlicher Stil und durchaus auch wieder eine gewisse extravagante Individualität werden jetzt das Thema. Ein Kunde will auf dieser Ebene eben kein Massenprodukt von der Stange, sondern etwas, das Ausdruck seiner ganz persönlichen Einzigartigkeit ist. In unserem Handybeispiel geht es da dann vielleicht mehr um eine Handyhülle oder ein individuelles Case. Wir sehen aber in jedem Fall, dass es durchaus hilft, auf diese oder eine andere Art und Weise Kundenbedürfnisse zu ermitteln, um ein passendes Angebot zu machen und damit den Kunden Nutzen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Und damit steht und fällt natürlich auch die Kundenbindung und die Frage, ob wir weiterempfohlen werden. Zu wissen, wie ein anderer tickt, ist also immer eine gute Sache, denn Verständnis für das, was einen anderen Menschen gerade an- oder umtreibt, hilft ja nicht nur, Probleme zu vermeiden. Es hilft auch, voranzukommen. Denn, um bei Maslow zu bleiben, nur wenn ich jemanden auf der Bedürfnisebene abholen kann, wo er steht, die sein Thema ist, nur dann kommen wir auch wirklich weiter. Natürlich gibt es noch viele weitere Blickwinkel, aus denen man die Motivationslage eines Menschen betrachten kann. Maslows Perspektive war nur eine davon und wie eingangs erwähnt eine recht klassische, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber wie ich finde, hat die Anmerkung unseres Hörers Herrn Weise durchaus seine Berechtigung, wenn er darauf hinweist, dass man auch heute noch etwas aus diesen Ansätzen ziehen kann. Wie gesagt, natürlich gibt es viele andere sehr interessante Blickwinkel, aus denen man die Motivationslage eines Menschen betrachten kann. Denn sind wir mal ehrlich, zu wissen, warum ein anderer Mensch so ist, wie er ist und so reagiert, wie er in bestimmten Situationen reagiert, ist ja nicht nur generell interessant, sondern natürlich auch profitabel. Und es bietet die Chance, unnötige Reibungsverluste in der Kommunikation mit anderen zu verhindern. Tja, und das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Podcast-Reihe konnte wieder der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne weitere Anregungen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!